Weil dann geht es schon um die einzelnen Bestandteile, also um die Frage, wie lang sind jetzt die einzelnen Schlafphasen zum Beispiel, wann finden die statt, wie lange halte ich mich in denen auf, wie ist meine Körperkerntemperatur währenddessen, wie ist meine Ruheherzfrequenz, wie ist meine Herzratenvariabilität und da steckt ja schon ein Konstrukt hinter, was halt die, sagen wir mal, die Architektur des Schlafs auch manchmal ein bisschen komplizierter machen kann. Dann sind solche Scores dankbar.
Erstmal fand ich ganz spannend, das hat auch der Chris Sorrell super beschrieben, dass es ja Schlafzyklen gibt und dass wir alle, das war mir gar nicht so ganz klar, ja auch mehrmals in der Nacht wach sind. Ein Schlafzyklus, Björn, hat 90 Minuten.
Roundabout, genau.
So. Die sind aber am Anfang der Nacht anders als im Verlauf der Nacht. Magst du mal einsteigen?
Wenn wir 8 Stunden schlafen und morgens das Gefühl haben, dass wir nicht ausgeschlafen sind, dann kann es möglicherweise daran liegen, dass der Wecker zu einem Zeitpunkt geklingelt hat, wo wir eigentlich gerade wieder in dieser Phase waren, dass wir das nächste Tal durchlaufen wollen. Gerade bei den ersten Zyklen wir die Tiefschlafphase deutlich präsenter haben, wohingegen wir bei den letzten Zyklen den REM-Schlaf deutlich mehr durchlaufen. Und wir können uns das so merken, Tiefschlaf ist prinzipiell eher quasi eine Form der körperlichen Regeneration. Also das Immunsystem fährt sich hoch. Gerade zum Beispiel sowas wie sämtliche Ausschüttung von Wachstumshormonen zum Beispiel wie HGH, also alles, was super wichtig ist für die muskuläre Anpassung zum Beispiel, findet in der Tiefschlafphase statt, wohingegen im REM-Schlaf dann tendenziell eher so die, ja sagen wir mal, emotionale Regeneration jetzt gerade stattfindet. Herzlich willkommen, es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Ich habe grausam geschlafen, wie war es bei dir? Oh, das ist, tut mir richtig leid heute, ich bin hier hingefahren gerade und habe wirklich gedacht, ich habe lange überlegt, wann ich das letzte Mal so schlecht geschlafen habe wie letzte Nacht. Das ist wirklich jetzt kein Witz und wir haben heute das Thema Schlaf anstehen.
Ja.
Und ich habe großen Leidensdruck heute.
Fängst du eigentlich so Begrüßung immer so an, dass du sagst, hallo, ich erzähle erstmal, wie es mir geht und dann.
Ja, ja? Das ist einfach nur, ich war ein bisschen traurig, als ich hier hingefahren bin, weil ich gedacht habe, irgendwie, da müsste ich jetzt normalerweise über dem Thema so quicklebendig versuchen, irgendwie das bestmöglich zu erklären. Und heute habe ich ein bisschen mit mir gehadert. Das ist ja nur Taktik am Ende des Tages, immer so eine niedrige Einstiegshürde schon mal schaffen, bloß kein Anspruchsdenken hervorholen, um jetzt vielleicht gleich 2, 3 sinnvolle Sachen zu sagen. Aber du darfst jetzt gerne quasi den Finger nochmal in die Wunde legen und erzählen, wie top du geschlafen hast, damit es mir noch schlechter geht.
Also erstmal hallo Björn, ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du es trotz des schlechten Schlafs, auf den wir gleich sehr, sehr gerne näher eingehen können, den gefühlten 40 Grad draußen, dass du das hierher geschafft hast. Ja. Herzlich willkommen zurück. Tatsächlich, genau, wir unterhalten uns heute mal über das Thema Schlaf, weil wir festgestellt haben, dass wir beide so eine kleine nerdige Leidenschaft für das Thema entwickelt haben, aber auch aus Gründen wahrscheinlich. Warum hast du dich damit beschäftigt?
Also zum einen natürlich, weil das rein beruflich sportlich halte ich das für essentiell, sich damit, ich sag mal, auseinanderzusetzen, als dass man das ähnlich macht wie mit dem Training zum Beispiel auch. Und jetzt ist das natürlich ganz entspannt zu sehen, bitte. Für den Profisportler halte ich das für essentiell, dass man das macht, genau wie man sich mit Ernährung und Training und Co. auseinandersetzt. Für den Hobbysportler ist das eine Sache, der muss das jetzt nicht in Perfektion irgendwie durchexorzieren, aber gleichzeitig ist es natürlich ein extrem wichtiger Bestandteil fürs Training. Und persönlich, ehrlich gesagt, bin ich einfach ein Riesenfan davon, recht entspannt und wohlgenächtigt und gut erholt durch den Alltag zu laufen. Und ich finde, also der Alltag ist beanspruchend genug mit Beruf, Familie und Co. Und deswegen lege ich echt auch wirklich privat persönlich viel Wert drauf, einen guten Schlaf zu haben. Und das ist mir schon wirklich sehr wichtig. Aber wie gesagt, auch da auf einer entspannten Art und Weise. Ich finde, Schlaf...
Du scheinst ja auch gar nicht so gut darin zu sein.
Das war gestern eine Ausnahme. Das war wirklich eine Ausnahme. Also mit Ansage auch und so. Es waren zwei Gläser Rotwein zu viel. Und
ich wollte es gerade raten. Wie viel hast du getrunken?
Ja, ganz klar. Aber in Verbindung zu einem richtig guten Gespräch und so weiter. Es war ein toller Abend einfach. Es war wirklich, wirklich schön. Ein lauer Sommerabend. Und deswegen ist das absolut zu verkraften. Also ich bereue nichts an der Stelle. Aber es ist dann doch recht untypisch für meine Verhältnisse. Also wie gesagt, normalerweise achte ich schon drauf, pünktlich im Bett zu sein und so weiter und alles zu machen, um nächsten Morgen gut aufzustehen. Sagen wir es mal so.
Sehr gut.
Ja, kann man das so sagen?
Klar, wenn das so bei dir ist.
Doch, das ist schon so.
Okay.
Wie war dein Schlafscore heute Morgen?
Ganz gut. Ich gucke immer, ich lusche mal kurz, ich gucke immer auf den also für mich viel wichtiger als der Schlafscore ist ehrlich gesagt immer der Erholungswert, weil ich hatte mal so eine, ich habe hier so einen Whoop-Armband und ich habe eine längere Zeit gehabt, wo ich immer echt miese Erholungswerte hatte, wo der mich immer beschimpft hat und gesagt hat, ich kann das jetzt heute schon wieder nicht aussprechen.
Die Herzratenvariabilität,
siehst du, wenn du es mir vorsagst, kann ich, dass die zu niedrig ist, weil wir wollen ja, dass die hoch ist. Mhm. Und jetzt kann ich aber, wenn ich hier so drauf gucke, habe ich eigentlich ziemlich viel im grünen Bereich und jetzt irgendwie heute Nacht bei 97%. Und,
so.
So, und Schlaf 92% und da gucke ich immer gar nicht mehr so viel drauf, weil ich das jetzt ganz gut im Griff habe und habe das aber eine Zeit lang auch sehr genau mir angeguckt, wie viel Tiefschlaf, 1,37 ist gar nicht so gut, aber irgendwie war es.
1,37 ist gut.
Aber ich hatte mal so 1,40 mir gemerkt, soll gut sein und der REM-Schlaf waren 1,35.
Ja, aber das ist schon richtig gut. Also du steigst ja jetzt schon tief ein in die unterschiedlichen Schlafphasen. Das wäre auch meine Frage gewesen.
Wollte ich mal soft überleiten.
Weil das, was diese Gadgets ja dankenswerterweise machen, ist irgendwie das Konzept des Schlafs runterzubrechen auf einen einzelnen oder zwei einzelne Werte. Und das ist ja irgendwie nett, weil es macht es halt auch leicht. Gleichzeitig finde ich es immer total wichtig, sich einmal kurz die Hintergründe dahinter anzuschauen, weil das halte ich für essentiell, wenn man das irgendwann gut machen will oder noch besser machen will oder je nachdem, von wo man kommt. Weil dann geht es schon um die einzelnen Bestandteile. Also um die Frage, wie lang sind jetzt die einzelnen Schlafphasen zum Beispiel? Wann finden die statt? Wie lange halte ich mich in denen auf? Wie ist meine Körperkerntemperatur währenddessen? Wie ist meine Ruheherzfrequenz? Wie ist meine Herzratenvariabilität? Mhm. Und da steckt ja schon ein Konstrukt hinter, was halt die Architektur des Schlafs auch manchmal ein bisschen komplizierter machen kann, dann sind solche Scores dankbar. Gleichzeitig denke ich auch immer, man muss da keine Riesenwissenschaft draus machen, um das gut zu machen. Und deswegen fand ich jetzt gerade, als du gesagt hast, Tiefschlafphase knapp 1,5 Stunden, ist ja schon mal ein richtig guter Gradmesser. Und damit ist man schon mal zum Beispiel richtig gut unterwegs, wenn wir jetzt an alles denken, was zum Beispiel mit körperlicher Erholung einhergeht. Ne? Das ist das, was quasi zu allergrößten Teilen in der Tiefschlafphase stattfindet. Und natürlich unerlässlich, wenn wir gerade auch an Training und Erholung und Anpassung und so weiter denken, dass wir in der Lage sind, nehmen wir jetzt mal den Richtwert 1,5 Stunden, dass wir es hinbekommen, 1,5 Stunden Tiefschlaf zu haben. Genau.
Lass gleich mal drüber reden, was das alles beeinflusst. Jetzt können uns hier nicht alle sehen, aber wir können es trotzdem mal in die Kamera halten. Björn und ich haben mal unsere Bibliothek zusammengesammelt, was wir so an Schlafbüchern beide haben. Also wir haben jetzt mal in die Kamera beide von Nick Littlehales das Buch Sleep. Da geht es um Schlaf vor allen Dingen für Sportler.
Ist deswegen bekannt, der ein oder andere wird es kennen, ist ein Brite, der sehr viel und lange mit dem Team Sky zusammengearbeitet hat zum Beispiel und auch mit dem britischen Radsportverband und der dafür verantwortlich war, dass, ich kann es zeitlich nicht so ganz genau einordnen, aber ich würde sagen vor 7, 8 Jahren, das eine relativ populäre Geschichte war, dass das Team Sky bei der Tour de France seine eigenen Matratzen mitgebracht hat und jetzt ist die Tour de France ja so gebaut, dass man quasi 21 Etappen für gewöhnlich hat und natürlich immer dementsprechend 21 wechselnde Schlaforte hat auch und das Prinzip ist gewesen, die haben ihre eigenen Matratzen mitgebracht, haben die dann am Nachmittag aufs Zimmer gebracht, morgens wieder eingepackt und dann wieder ins nächste Zimmer gebracht. Also die Betreuer hatten eine Menge zu tun, aber die Fahrer hatten so die Gewährleistung, dass die jede Nacht auf der immer gleichen Matratze geschlafen haben. Und das ist was gewesen, was ausgehend von Nick Littlehealth quasi gemacht wurde, um ja diese Routine sicherzustellen, dass zumindest mal die Matratze die gleiche ist und dass du nicht die eine Nacht ist das Ding zu weich, die nächste zu hart und so weiter und so fort hast. Und ist natürlich eine großartige Geschichte gewesen und auf jeden Fall auch ordentlich durch die Medien gegangen.
Total. Ein Buch, in dem es auch, kann ich auch sehr empfehlen, ist sehr, sehr gut lesbar geschrieben, in dem es auch sehr viel um Routinen geht, ist von Chris Sorrell. Schöne Grüße an dieser Stelle. Mit dem habe ich auch mal eine Podcast-Folge zu dem Thema gemacht. Die Tiefschlafformel. Ich zeige es auch nochmal. Ich hoffe, man kann es gut sehen.
Habe ich auch gelesen und sorry, wenn ich einhake.
Ja, bitte.
Fand ich auch richtig gut erklärt. Also kann ich, würde ich empfehlen als das Buch, wenn man
also einen guten Rundumschlag eigentlich haben will.
Und
ne?
Eine Mischung aus Tiefe, aber auch dann wiederum einfach runtergebrochen.
Ja.
Also das fand ich total gut an dem Buch, dass du halt wirklich, dass ich so das Gefühl hatte, okay, da geht's jetzt, inhaltlich ist das jetzt schon wirklich sehr tief dann auch und es geht um viele auch aktuelle Studienlagen und sowas. Gleichzeitig schafft er es aber auch immer wieder, das so runterzubrechen, dass das ja einfach verständlich ist mit klaren Handlungsempfehlungen und so weiter. Mhm. Top.
Dann hätten wir als drittes noch die Bibel des Schlafs. Wahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses nächste Buch in beiden gerade genannten Büchern auch genannt referenziert ist. Und das ist Why We Sleep, Unlocking the Power of Sleep and Dreams von Matthew Walker. Das ist auch ein super geschriebenes Buch, was auch ganz viel Grundlagen erklärt und was man auf jeden Fall auch sehr gut lesen kann.
Ja, ist glaube ich, wenn ich nicht falsch bin, Neurowissenschaftler und Psychologe. Also durchaus eine richtig gute Mischung, wenn wir beim Thema Schlaf sind, sich mit Neurowissenschaften und Psychologie auszukennen an der, ich glaube in Kalifornien an der University und ja, dürfen wir schon so als wahrscheinlich einen der, weiß ich nicht, Top 2, 3 führenden, wenn man so will, Schlafforscher in irgendeiner Form bezeichnen. Und das Buch ist auch ja eine absolute Empfehlung. Vielleicht als Randnotiz dazu, es gibt irgendwie auch mit Matthew Walker so 2, 3 populäre Podcasts bei den großen Podcast-Größen. Also jetzt neben uns, würde man jetzt sagen.
In aller Bescheidenheit.
Genau, ganz genau. Die man sich auch richtig gut anhören kann. Also die dann auch auf relativ einfachem Level irgendwie erklärt werden.
Ja.
Von daher super, genau.
Ich habe selbst angefangen, so eigentlich erst vor einem guten Jahr, mich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar einfach, weil ich es musste, weil ich auf einmal nicht mehr gut geschlafen habe, so von heute auf morgen. Ich konnte das immer gar nicht nachvollziehen, wenn ich mal gehört habe, so aus dem Freundeskreis oder in der Family, dass irgendjemand gesagt hat, also ich weiß, meine Mutter, meine Patentante, die irgendwie seit Jahren alle schlecht schlafen. Ich habe immer gedacht, pff, kann ja gar nicht sein, gehe halbwegs rechtzeitig ins Bett, mach die Augen zu, denk an was Schönes und schlaf. Also ich konnte es wirklich einfach nicht nachvollziehen, weil ich immer gut geschlafen habe, bis ich eben nicht mehr gut geschlafen habe. So. Und mich damit auseinandersetzen musste und erstmal ja überhaupt so die Basics gelernt habe. Und lass uns doch auf die auch gerne mal eingehen. Also erstmal fand ich ganz spannend, das hat auch der Chris Sorrell super beschrieben, dass es ja Schlafzyklen gibt und dass wir alle, das war mir gar nicht so ganz klar, ja auch mehrmals in der Nacht wach sind. Ein Schlafzyklus, Björn, hat 90 Minuten.
Roundabout, genau.
So, die sind aber am Anfang der Nacht anders als im Verlauf der Nacht. Magst du mal einsteigen?
Ja, genau. Genau so ist es. Und wenn man sich, ich mache das immer gerne so, wenn wir uns das so ein bisschen vorstellen, wir haben quasi eine Linie, die verläuft und das finde ich jetzt beim Schlaf, klappt immer total gut, wir sinken da so ein bisschen rein. Ja, also wir haben eine Linie, die geht dann irgendwie bergab, dann erreicht die irgendwann ein kleines Tal, dann gehen wir da wieder raus. So, und dann sind wir wieder oben und dann sinken wir auch wieder ab. Also so eine kleine Topografie quasi, die das ganz gut deutlich macht. Und wenn wir diese 90 Minuten durchlaufen, dann ist das quasi einmal das Absinken. Also wir haben so die Phase des ja, des Einschlafens, des Leichtschlafs, bis wir dann irgendwann zu Beginn des Schlafs zuerst mal in die Tiefschlafphase kommen. Und dann gehen wir da irgendwann wieder raus, also durch wieder den Leichtschlaf zurück. Und wir sind dann irgendwann in so einer kurzen Art Wachzustand. Das kann auch der Zustand sein, wo wir sagen, okay, da werden wir vielleicht wirklich einmal kurz wach. und dann durchlaufen wir das Ganze nochmal und nochmal. Und diese Schlafzyklen von 90 Minuten, die sind deswegen wichtig, weil das auch gleichzeitig, und das ist das Allerwichtigste, den Rahmen vorgibt für auch ein Stück weit die Gesamtdauer des Schlafs am Ende des Tages. Also wenn wir 8 Stunden schlafen und morgens das Gefühl haben, dass wir nicht ausgeschlafen sind, dann kann es möglicherweise daran liegen, dass der Wecker zu einem Zeitpunkt geklingelt hat, wo wir eigentlich gerade wieder in dieser Phase waren, dass wir das nächste Tal durchlaufen wollen, aber dann der Wecker geklingelt hat. Und deswegen sind diese 90 Minuten super, super wichtig, finde ich, wenn man sich ein Stück weit überlegt, wie man den Schlaf jetzt gerade optimieren will. Und dann immer davon ausgehend, wir machen bestenfalls 4, 5 Schlafzyklen durch in der Nacht, können wir jetzt grob überschlagen, sind dann 7,5 oder 9 Stunden. Und 8 kann dann halt schwierig sein, weil wir gegebenenfalls genau irgendwie gerade mitten in diesem Zyklus sind, den wir da eigentlich gerade durchlaufen sollten. Und dann eben der Wecker klingelt. Und dann könnte eine Handlungsempfehlung sein, entweder eine Stunde dran zu hängen, also im Sinne von, geh eine Stunde früher ins Bett und durchlauf den letzten Zyklus auch noch vollständig. Oder vielleicht auch eine halbe Stunde zu streichen. Auch das kann richtig gut funktionieren. Und das, was du dann gesagt hast, was die Architektur angeht, ist es so, dass wir sagen können, dass gerade bei den ersten Zyklen wir die Tiefschlafphase deutlich präsenter haben, wohingegen wir bei den letzten Zyklen den REM-Schlaf deutlich mehr durchlaufen. Und wir können uns das so merken, Tiefschlaf ist prinzipiell eher quasi eine Form der körperlichen Regeneration. Also das Immunsystem fährt sich hoch. Gerade zum Beispiel sowas wie sämtliche Ausschüttungen von Wachstumshormonen zum Beispiel wie HGH, also alles, was super wichtig ist für die muskuläre Anpassung zum Beispiel, findet in der Tiefschlafphase statt, wohingegen im REM-Schlaf dann tendenziell eher so die, ja sagen wir mal, emotionale Regeneration jetzt gerade stattfindet.
Also psychische Verarbeitung, REM steht für Rapid Eye Movement. Genau. Und das ist eher, REM-Schlaf haben wir eher in der, also vermehrt in der zweiten Hälfte der Nacht, während wir in der ersten Hälfte tendenziell mehr Tiefschlafphasen haben. Björn, wenn man das so genau planen kann, ob ich jetzt, also wie viele Zyklen ich habe, dann finde ich, ist das schon ziemliches Luxusproblem in Anführungsstrichen, weil vielen geht es ja einfach so, dass sie gar nicht in den Schlaf finden und es so sind froh, wenn sie überhaupt irgendwann einschlafen und halbwegs durchschlafen. Es gibt auch, das hat auch der Chris Sorrell ganz gut geschrieben, der auch Kunden hat, die ja mit solchen Themen irgendwie berät. Es gibt auch Leute, die schlafen jede Nacht irgendwie 8, 9 Stunden, sind aber komplett durch, sind komplett fertig. Und dann hat er das mal analysiert und festgestellt, ja, es liegt daran, dass die teilweise nämlich überhaupt nicht in den Tiefschlaf kommen, so, ja. Was viele Einflussfaktoren hat. Ich glaube, die zwei größten sind vor allen Dingen Koffein, also mega große Überraschung, Koffein und Alkohol. Und bei Koffein ist es ganz spannend. Ihr kennt vielleicht alle irgendwie Leute, die sagen, oder euch, auch euch selber, vielleicht gehört ihr selbst dazu, zu den Leuten, die sagen, ach, so ein Espresso beim Italiener abends macht mir gar nichts, kann ich super einschlafen. Ja, kann auch total gut sein, dass man super einschlafen kann. Das, was man vielleicht gar nicht so merkt, wenn man das nicht trackt, ist, und das ist für Alkohol gilt das Gleiche, dass man vielleicht damit einschlafen kann und ich meine, nach 3 Gläsern Rotwein kann man vielleicht sogar recht gut einschlafen. Das Problem ist nur, dass das massiven Einfluss auf unseren Tiefschlaf hat und dass es eben sein kann, dass wir einschlafen, aber die Nacht nicht gut ist, weil wir einfach nicht genug Tiefschlaf oder vielleicht sogar mal gar keinen Tiefschlaf haben.
Ja, also super beschrieben. Gibt 4, das finde ich immer sehr prägnant, das kann man sich gut merken, 4 Gütekriterien quasi für guten Schlaf. Qualität, Quantität, Routine und Timing. Ja? Und Qualität, wie du es gerade gesagt hast, ist, ja, also das eine bedingt immer das andere. Ich brauche die Routine, um eine gute Qualität zu haben. Ich brauche das Timing, um eine gute Qualität zu haben. Vielleicht brauche ich auch eine gewisse Quantität, um sagen zu können, okay, jetzt, also ist ja dann wieder eine Qualitätsfrage, ne? Also wie viele Schlafzyklen habe ich durchlaufen, um sagen zu können, ich habe auch hinten raus ausreichend REM-Schlaf erlebt zum Beispiel. Wieder eine Frage der Qualität. Mhm. Und genau wie du es gesagt hast und all das, was du gerade angesprochen hast von Koffein und Alkohol als Beispiel, sind Dinge, bei denen man möglicherweise auf dem Papier sagen könnte, es hat jetzt nicht die Quantität eingeschränkt, also ich habe vielleicht trotzdem 8 Stunden geschlafen, aber halt einen erheblichen Einfluss auf die Qualität gehabt. Und wenn wir dann diese angesprochenen, wir beschränken uns mal kurz auf Tiefschlaf und REM-Schlaf, eben nicht oder nicht in der Qualität durchlaufen haben, ja, dann sind die wichtigsten Teile weggefallen, die der Schlaf eigentlich mit sich bringt. Also das ist so, als würden wir 4 Stunden trainieren gehen, haben aber zu keiner Zeit in irgendeiner Form darauf geachtet, eine gewisse, was weiß ich, Intensitätsverteilung zum Beispiel zu haben, weil es uns einfach egal war. Und dann können wir sagen, okay, wir haben zwar geschlafen, aber hat es jetzt den eigentlichen Zweck erfüllt? Nee, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Und du hast jetzt 2 Sachen angesprochen, die natürlich, gerade gesellschaftlich, glaube ich, ein großes Thema sind, die sich aber gleichzeitig ein gutes Stückchen unterscheiden. Wenn wir kurz Koffein einfach mal nehmen, dann das, was Koffein macht, ist im Speziellen Adenosinrezeptoren blocken. Also wir haben Adenosin als ein Hormon, welches wir über die quasi Wachphase des Tages sukzessive aufbauen. Und wir können das so ein bisschen in Verbindung setzen mit quasi einer Erzeugung von Schlafdruck, wenn man so will. Also wir bauen Adenosin auf, der Schlafdruck erhöht sich und irgendwann ist der Schlafdruck so hoch, dass man sagen kann, alles klar, jetzt lege ich mich hin und jetzt kann ich schlafen. Also als ein Baustein, gerade auch vom Hormonhaushalt zum Beispiel. Und was Koffein macht, ist Adenosinrezeptoren zu blocken. Das heißt, Adenosin kann eben nicht da andocken, wo es normalerweise andocken würde, sondern Koffein überlagert das, wenn man so will. Und ich habe halt nicht diesen sukzessiven Aufbau von Adenosin und habe dadurch dann vermindert die Möglichkeit, eben zum Beispiel in diese Tiefschlafphase zu kommen. Und deswegen merke ich das vielleicht nicht mal beim Einschlafen, sondern merke das erst dann, wenn der Schlafdruck halt zu niedrig ist, um zum Beispiel diese Tiefschlafphase vernünftig zu erreichen. Und dann habe ich ein ordentliches Stückchen Qualität verloren. Mhm. Genau.
Alkohol als zweiter großer Faktor. Hat ja auch einen großen Einfluss auf die Herzfrequenzvariabilität.
Wunderschön. Ja.
Macht sie niedriger? Höher?
Also höher? Macht sie, ja, also vielleicht nochmal.
Da muss man immer denken, genau.
Ja, ja. Wir machen nochmal kurz Herzfrequenzratenvariabilität oder Herzratenvariabilität und fassen nochmal ganz kurz zusammen. Wir sprechen davon, wie quasi zwischen 2 Herzfrequenzschlägen ja, die Variabilität ist. Und das Prinzip ist immer, je größer die ist, desto flexibler quasi sind wir, desto höher die Variabilität. Und diese Größe der Variabilität sagt etwas darüber aus, wie unser Nervensystem gerade ausgestaltet ist. Und je entspannter wir sind, desto größer ist die Variabilität. Und deswegen ist das wichtig. Also genau. Wir haben halt ein geringeres Anspannungslevel und damit einhergehend eine größere Herzratenvariabilität, die natürlich dann aber komplett zerstört ist, wenn wir Alkohol trinken.
Wollte ich gerade fragen, wie war denn deine heute nach...
Ich habe mich gar nicht getraut, reinzuschauen.
Du hast ja nicht gesagt, du hast 2 Gläser Wein getrunken, sondern du hast 2 Gläser Wein zu viel getrunken.
Ja, so, genau so, ehrlich müssen wir es sagen.
Jetzt wissen wir alle, dass Björn aus dem Sauerland kommt.
Ja, trinkt man normalerweise
und
keinen Wein.
Und kein Batida de Coco mehr trinken mag. Aber okay. Du möchtest also nicht sagen, was die Grundmenge ist, bevor 2 Gläser on top dann zu viel?
Also das ist sicherlich auch eine kleine individuelle Frage. Als gebürtiger Sauerländer unter einer Kiste Bier passiert nichts. Nein, Quatsch, aber Spaß beiseite.
Aber wenn du dann 2 Gläser Wein noch on top trinkst, dann, das ist zu viel.
Genau, dann ist das Problem.
Okay, ja,
genau,
das ist verständlich. Ja.
Wein auf Bier.
Genau,
und was ich ganz wichtig finde, und das fand ich persönlich, das war echt eines meiner einprägsamsten Erlebnisse, als ich angefangen habe, meinen Schlaf zu tracken, auch ein Stück weit, ist ganz stumpf bei all der Wissenschaft, die dahinter steht, die Ruheherzfrequenz als Beispiel oder im Allgemeinen die Herzfrequenz im Schlaf. Und jeder, der mal zu viel Alkohol getrunken hat, hat das schon mal erlebt, dass er irgendwie nachts aufgewacht ist und das Gefühl hatte, hier ist irgendwie was unruhig. Mhm. Ich merke vielleicht sogar, wie meine Herzschlagader oder Halsschlagader am Pochen ist. Ich habe das Gefühl, mir ist warm. Und so weiter und so fort. Und das ist genau das, was Alkohol am Ende des Tages erzeugt. Es ist halt, also es hilft vielleicht beim Einschlafen, das darf aber niemals ein Argument sein. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, zerstört es alles. Also es sorgt für einen riesigen Stress. Und ganz ehrlich, auch 2 Glas Bier, also jetzt noch nicht Glas Wein, was ja hochprozentiger wäre, sondern auch 2 Glas Bier können dazu führen, dass die Herzfrequenz vielleicht irgendwie um 3, 4 Schläge höher ist. Was dann gleichzeitig wieder bedeutet, dass du es eigentlich nie richtig geschafft hast, in dieser Nacht mal auf deinen eigentlich angestammtes und nötiges Level auch an Ruhe, wenn man so will, runterzukommen. Und deswegen ist das halt einfach überhaupt nicht zu empfehlen. Und das war für mich, gerade wenn man es dann vergleicht, welche Ereignisse einen ähnlichen Effekt zum Beispiel auf die Herzfrequenz erzeugen. Also mit anderen Worten, du musst schon eine fette Grippe haben, damit deine Herzfrequenz so sehr ansteigt, wie sie es tut, wenn du jetzt, sagen wir mal, 3 Glas Wein getrunken hast. Und das ist schon bitter. Also ja, das total. Zeigt dann ungefähr den Stellenwert, von dem wir da sprechen. Und deswegen bei allem Spaß und bei jeder Ironie dazu, zu dem Thema oder auch zu jedem Glas, ich trinke auch gern Alkohol, also wirklich auch in, jetzt wollte ich gerade sagen, in jeder Form, aber wirklich fast in jeder Form. Also mir schmeckt das durchaus sehr gut. aber man muss das auch unbedingt mit Bedacht machen, weil es, also es ruiniert eine Menge und es gibt 0,0 positive Gründe. Also wenn ich manchmal sehe, wie dann irgendwelche Studien mir sagen wollen, dass das für die Herzgesundheit gut ist, dieses Glas Wein am Abend und so weiter. Ja, nee. Also kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass das funktionieren soll, weil es hat einfach eine wahnsinnige Einschränkung. So, und das muss man halt schon sagen. Und ja, deswegen gerne nicht machen. Und jetzt kommt wieder so ein bisschen der, na sagen wir mal, die Relativierung, ne? Das darf man natürlich hin und wieder mal machen. Also ich glaube, das Schlimmste auch in puncto Schlaf, was man tun kann, ist so sklavisch zu versuchen, irgendwie alles richtig zu machen. Das ist wie immer im Leben. Das kann nicht funktionieren. Ne? Das ist beim Training genauso, bei der Ernährung genauso. Da muss ein bisschen Raum sein und Luft sein, um
für
auch
Leben
mal
einfach,
irgendwie,
oder?
Genau, um auch mal was anders zu machen. Und das hilft auch. Ne? Das ist eine Sache, die gehört absolut dazu.
Das habe ich auch gemerkt, als ich dann versucht habe, rum zu optimieren, dass mich das irgendwann angefangen hat, total zu stressen. Und dieses, das dann nur noch nach irgendwelchen Daten auszurichten und perfekt zu machen. Und das brauchte es auch gar nicht. Ich glaube auch, dass da, also und da muss man sich auch ein bisschen mal Luft für Imperfektion geben. Aber es gibt ja trotzdem noch viele weitere Einflussfaktoren. Zum Beispiel abends Sport zu machen. Also ist de facto so, hat auch einen riesen Einfluss auf den Schlaf. Vielleicht bei dem einen mehr als bei dem anderen, aber liegt es auch, Björn, an der auch daran, dass man einfach dann später noch eine höhere Herzfrequenz hat und das System einfach zu lange braucht, erstmal wieder runterzukommen und entspannt zu sein, als dass ich dann gut schlafen könnte.
Ja, lass uns ganz kurz merken, ich habe gleich noch einen coolen Take zum Thema Zyklus und Entspanntheit und das Leben, wie es dazwischen kommt und das Weg vom Durchoptimieren. Sprechen wir gleich noch drüber.
Okay.
Was Sport ja tut, ist ja ganz simpel. Es sorgt für eine gewisse Form von Stress. So, und natürlich in dem Falle eigentlich auch für Positiven. Klar, ne, danach kommt auch wieder eine Entspannung und die tut umso mehr gut, wenn vorher ein bisschen Stress da gewesen ist. Und auch da in puncto, jetzt brauchen wir nicht nur über Trainingsanpassung sprechen, sondern auch emotionale Erholung und so weiter. Was Sport da alles tut, ist ja grundsätzlich erstmal sensationell. So, und jetzt haben wir da aber die Situation, was wir beim Schlaf wollen, um den gut zu halten, ist, wir brauchen ein gewisses Absenken der Körperkerntemperatur. Und das ist deswegen wichtig, damit eben auch da alle Erholungsprozesse durchlaufen werden können. Und wir können uns so ganz grob merken, dass die Körperkerntemperatur während oder für einen guten Schlaf ungefähr sinken sollte um etwa 1 bis 1,5 Grad. Und das ist schon eine Menge Holz. Also wenn wir überlegen, ne, die steigt um 1 bis 1,5 Grad, dann sprechen wir nicht mehr von erhöhter Temperatur, sondern auf jeden Fall von Fieber. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen gewissen Einfluss auch, um an diesen Punkt kommen zu können, dass die sich in Ruhe absenken kann. Evolutionsbiologisch stellen wir uns das kurz vor. Ne? Wir sind jetzt hier in der Steinzeit. Schlaf war dann irgendwann eine Möglichkeit, wo wir sagen konnten, okay, wir sind jetzt hier nicht mehr quasi vom Säbelzahntiger gejagt. Wir können uns zurückziehen, wir können uns gut erholen. Wir fahren das ganze System jetzt mal wirklich richtig, richtig runter. Und dann ging das halt einfach, oder ist gerade Körperkerntemperatur ein super Indikator dafür, ob wir das wirklich hinbekommen. So, und das ist natürlich jetzt zum Beispiel das Argument für die Temperatur des Schlafzimmers als Beispiel. Ne? Deswegen wollen wir das Schlafzimmer nicht auf 22 Grad erhitzt haben, sondern auf bestenfalls 16, 17, sowas, um jetzt mal irgendwas zu sagen. Ist eine tolle Aussage bei gerade draußen, glaube ich, 34 Grad hat mein Thermometer eben angezeigt. Packen wir mit auf die Liste, dass wenn das am Ende nicht so funktioniert und das einfach nicht klappt, dann ist das auch okay. Ja, also es gibt mal Phasen, das finde ich immer ganz wichtig dabei. Es ist jetzt nicht so, dass, wenn das Schlafzimmer nicht 17 Grad hat, die ganze Nacht hinüber ist. Weil dann werden wir Phasen im Sommer haben, dann brauchen wir eine Woche lang nicht schlafen gehen. Sport jetzt tut natürlich erstmal das Gegenteil, ne? Sport, deswegen, also ist ja ein essentieller Bestandteil, das regt die Körperkerntemperatur an, klar, weil da halt auch Arbeit stattfindet und Energieumwandlung und so weiter stattfindet. Und deswegen tut es erstmal das Gegenteil von dem, was wir dann später eigentlich wollen. Also wenn wir dann von 38, 39 Grad Körperkerntemperatur kommen, wir können uns immer merken, klar, je intensiver der Sport, den wir da betreiben, desto höher steigt natürlich auch die Körperkerntemperatur tendenziell an. Und dann ist der Weg zu diesem Absinken der Körperkerntemperatur natürlich umso länger. So, und deswegen ist es schon so, dass ich sagen würde, Ausnahmen bestätigen die Regel, überhaupt kein Problem, das mal hin und wieder zu machen. Mhm. Wenn das jetzt eine Sache ist, wo wir sagen würden, nee, ich mache das aber jeden Tag und es geht nicht anders, ja, dann sollten wir uns schon überlegen, zum Beispiel, wie wir es vielleicht hinbekommen über gewisse Strategien, aber auch über eine gewisse Dauer zwischen Sport und Einschlafzeit, dafür zu sorgen, dass wir es dem Körper tendenziell eher leicht machen, dann irgendwie dieses Delta dann noch, ja, gehen zu können, wenn man so will.
In einem dieser Bücher, ich glaube, es war auch in dem von Chris Sorrell, war ein Hack dazu, wie man das ein bisschen beeinflussen kann, dass die Körperkerntemperatur sinkt. Und das mag jetzt komisch klingen, aber eine kurze, heiße, nicht kalte Dusche.
Ja, genau. Also immer das Gegenteil gerne. Ne? Das ist wie mit Getränken. Also ein eiskaltes Getränk im Sommer, das macht die Schere nur umso größer quasi. Der Körper denkt, ich muss das jetzt aufwärmen, weil das ist sehr, sehr kalt. Und durch diesen Gedanken, dass er es aufwärmen muss, erhitzt er. Also selber natürlich auch, weil er Arbeit verrichten muss dafür.
Und durch das heiße Wasser von außen denkt er, oh, runterkühlen und kühlt ihr Messer runter.
Und vor allen Dingen großer Vorteil da auch immer, dass die Temperatur irgendwie nach außen getragen wird, also gerade so in die Peripherie getragen wird. Und das ist also Peripherie heißt, ne, Richtung Arme, Beine und so weiter oder auch Richtung Haut erstmal im Allgemeinen vielleicht. Und da ist der Moment, wo dann gekühlt wird. Und das ist der große Vorteil. Wir schwitzen dann vielleicht auch ein bisschen dabei noch nach, weil wir gerade aus der warmen Dusche kommen. Und das ist dann irgendwas, was natürlich mit eben Außentemperatur oder Außenluft dann auch irgendwie für diesen Kühlungsprozess sorgt. Deswegen super Idee. Jetzt können wir das um etliche Sachen ergänzen. Also Zeit ist das eine, ne? Zwischen Sport treiben und schlafen gehen. Wir können über Essen reden als Beispiel.
Lass uns mal über Essen reden. So. Weil da gibt es ja auch riesen Einflussfaktoren. Was ist gut und was ist nicht gut? Was hat überhaupt einen Einfluss auf guten Schlaf?
Ja, also ich glaube, wenn jetzt jeder ganz kurz in sich geht und überlegt, was ist schlecht für meinen Schlaf in Bezug auf Essen, dann werden wir alle zustimmen, dass so ein riesiges Abendessen, einfach was hochkalorisch ist und vielleicht sogar noch irgendwie tendenziell schlecht oder auch extrem viele Kohlenhydrate zum Beispiel enthält. Also ich weiß nicht, wer schon mal gut geschlafen hat nach 400 Gramm Nudeln mit Pesto. Ich noch nie, garantiert nicht. Und ja, das ist schon mal so das Erste, ne? Also dass halt die Mahlzeit vorm Schlafen erstens ein bisschen weiter vom Schlafen weg ist. Wir müssen uns da immer überlegen, das kann man sich gut merken, Essen ist immer ein Signal für Aktivität. Ja, also evolutionsbiologisch sind wir so gepolt, dass man klipp und klar sagen kann, dass wenn wir denn dann gegessen haben damals, dann wollten wir irgendwas mit dieser Energie anfangen und wir sind selten ins Bett gegangen und haben vorher gegessen. Und deswegen geht das immer damit einher, dass der Körper erstmal denkt, okay, ich muss jetzt hiernach aktiv sein. Und das werden wir auch nicht quasi ausmerzen, diese Evolutionsbiologie, sondern ist immer ein Aktivitätssignal. Deswegen immer
aber
auch gerne.
Aber die Tüte Chips noch zum Fernsehen ist schon okay.
Ja, super, klar, genau. Also ich meine, das ist ja das deswegen schlecht, würde ich sagen, zum einen wegen des Aktivitätssignals, dann weil es schlechte Fette beinhaltet, also gerade halt extrem viele Transfette, wo man da aber auch deutlich sagen muss, dass gute Fette in dosierter Form für ein moderates Abendessen eigentlich eine richtig gute Lösung wären. Also was eher schwierig ist, wenn wir dann noch irgendwas essen, was halt mit extrem viel zum Beispiel Blutzuckerspiegelschwankungen einhergeht. Ne? Also lieber gute Fette, vor allen Dingen auch ein paar Proteine, ganz, ganz wichtig. Weil zum einen für den Blutzuckerspiegel wichtig, zum anderen wichtig für Melatoninausschüttung zum Beispiel. als auf jeden Fall irgendwie einfach stumpf kurzkettige Kohlenhydrate. Also nichts wäre schlechter als jetzt irgendwie einfach nur, keine Ahnung, Brot mit Nutella oder so.
Dazu vielleicht auch noch ein Buchhack. Wenn man nämlich genau irgendwas isst, was den Blutzuckerspiegel einmal so hoch jazzt, das ist total doof, weil wenn ich dann während des Schlafs, wenn der dann runter knallt, das ist schwierig für einen guten, stabilen Schlaf. Und einer der Hacks, die ich gelesen habe, war 1-2 Löffel Mandelmus essen vor dem Schlafen, weil das hält den Blutzuckerspiegel etwas stabiler.
Ja,
also habe ich tatsächlich auch schon gemacht.
Super Idee, also finde ich richtig gut. Ich glaube auch sowas wie, ein Joghurt als Beispiel mit Mandelmus, finde ich eine richtig gute Idee. Wer Bock hat noch auf ein bisschen was Süßes, ohne dass das einen Rieseneffekt auf den Blutzuckerspiegel hat, packt ein paar Heidelbeeren mit da rein, ist ein super Snack, finde ich. Ne? Kann man richtig gut machen und kann ja auch dann, muss man sagen, gerade bei so Mandelmus, Joghurt, das kann auch richtig Energie noch liefern. Also es kann auch ein vollwertiges Abendessen sein, ohne dass man jetzt gerade auf irgendwas verzichten musste. Und von daher eine super Idee, finde ich richtig stark.
Ich habe ja, wir können ja hier offen und unter uns reden. Ja, ich hab ja eine ganz kleine Macke und zwar, also ich habe total viele, aber eine ist, dass ich gerne auf dem Weg ins Bett noch so ein kleines Stückchen, ich mache auch gerne Werbung an der Stelle, Rittersport mir reinziehe. Mhm. Also jetzt nicht eine Tafel, vielleicht sind es auch manchmal 2 oder 3 Stücke, aber das ist ja eigentlich auch total doof, denke ich, gerade für den Blutzuckerspiegel, weil das ist ja die gleiche Geschichte. Natürlich esse ich nicht die vorbildliche 98% Schokolade, ja, sondern natürlich irgendwas so. Ist dann vielleicht auch nicht so sinnvoll, wenn ich dann nicht noch ein halbes Glas Mandelmus da hinterher schaufel.
Und lass uns kurz überlegen, was dann passiert. Also ich esse jetzt abends irgendwas, was den Blutzuckerspiegel deutlich anregt. Mhm. Wie ein Stück ist ja auch wieder relativ, aber sobald es halt dann doch eine gewisse Menge an Kohlenhydraten und gerade kurzkettigen mitbringt, sorgt es für einen Blutzuckeranstieg. So, der steigt an und zwar relativ zackig, weil ja ist halt einfach kurzkettig, gerade mit einem hohen glykämischen Index, eine Menge Kohlenhydrate da. Und dann ist ja der Körper immer so gepolt, dass der, und das können wir uns gut merken, der strebt erstmal nach Balance. So, das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt an und was dann folgt ist, nach einem rasanten Anstieg, ist auch immer ein rasanter Abstieg. Und das erste Rasante, also Anstieg und Abstieg, ist schon ein Problem. Wenn wir dann den Abstieg erlangt haben und wir sind irgendwo im Tal angekommen und wir haben jetzt irgendwie einen niedrigen Blutzuckerspiegel, dann beginnt der Stress des Strebens nach Balance, weil der Körper denkt, Moment, wir haben jetzt hier irgendwie, wir müssen jetzt irgendwas tun, um unseren Blutzuckerspiegel wieder in die Balance zu bekommen. Und das geht immer mit, ich habe es eben schon ein paar Mal gesagt, mit Arbeit einher, in Anführungsstrichen. Also der Körper muss was dafür tun. Der muss dann zum Beispiel anfangen aus, weiß ich nicht, körpereigenen Fetten dafür zu sorgen, dass wieder dieser Blutzuckerspiegel hergestellt werden kann. Und das hat immer was mit Aktivität, Arbeit und auch im gesteigerten Sinne zu tun, die wir uns eigentlich sparen könnten, hätten wir zum Beispiel nicht die Rittersport gegessen, als Beispiel.
Bei und Milka ist aber okay?
Milka ist total okay. Ja. Dieser Podcast, die heutige Folge wird gesponsert von Milka Schokolade. Ohne Einfluss auf Blutzuckerspiegel und Co. Ist das dein passendes... Ja. Genau, liebe Grüße. Und das müssen wir uns halt einfach immer vor Augen halten, dass das natürlich dann irgendwie dieses Streben nach Balance auch ein bisschen durcheinander bringt. Und das ist dann nochmal, ne, wenn das mal passiert, überhaupt kein Problem. Das ist genau wie abends Sport machen, kein Problem. Und auch vielleicht mal 2 Glas Wein trinken, kein Problem. Es ist die Frage nach der Routine und nach dem Dauerhaften. Und wenn das halt irgendwas ist, was sich einschleicht, dann... Ja, müssen wir schon immer damit leben auch, dass das wahrscheinlich auf die Qualität des Schlafs auch eine gute Auswirkung hat. Mhm. Also eine gute im Sinne von eine ordentliche Auswirkung hat und in dem Falle keine gute. Dann.
Ja.
So ist gemeint.
Was sagst du denn so zum Thema Routinen? Wie wichtig findest du es? Also jeder sagt, es ist natürlich, idealerweise haben wir alle unsere gleiche Zeit, zu der wir ins Bett gehen und auch die gleiche Zeit, zu der wir aufstehen. Mhm. Auch ganz spannend, habe ich auch gelesen, dass man... selbst wenn man mal, also dass es gar nicht so gut ist, dass man klassisch so ausschläft am Wochenende, dass es besser ist, wenn ich jetzt strebermäßig, sagen wir mal, ich gehe irgendwie abends um 10 ist Licht aus und dann stehe ich morgens, ich sage jetzt irgendwas, ne, um 6 Uhr standardmäßig auf. So, dann ist es nicht gut, am Wochenende also A, später ins Bett zu gehen und auch später aufzustehen. Aber selbst wenn ich auch am Wochenende um 10 ins Bett gehe und sage, ich stelle mir keinen Wecker, soll das gar nicht gut sein für die Routine. Dann soll man eher aufstehen, einmal kurz wach sein und kann dann gerne weiter schlafen. Dann ist total wurscht, aber man soll einmal so das System hochfahren.
Ja, mega. Also und das, liebe Studierenden da draußen, die jetzt zuhören, schade, aber das mit dem Ausschlafen am Wochenende ist jetzt gestrichen von jetzt an. nee, und hast du völlig recht. Und wenn man,
das ist doch eine schreckliche Nachricht eigentlich.
Nee, gar nicht. Ich finde das total cool, weil das, also das hilft total. Und ich habe jetzt auch noch eine Lösung für den Abend vorher, weil jetzt kommt das gleich wieder mit, lass uns das nicht zu akademisch quasi angehen im Sinne von, also die Routine und das Timing des morgendlichen Aufstehens, das sollte, das finde ich, gerade wenn man jetzt auch überlegt, wie kann ich meinen Schlaf optimieren, dann würde ich da anfangen und würde mir überlegen, wann ich morgens aufstehe. Das würde ich ein bisschen davon abhängig machen, ob ich für mich selber sagen kann, welcher Chronotyp ich bin. Also bin ich eher so ein Morgenmensch, also vorausgesetzt, man hat die Wahl, ne?
Ja.
Für alle Leute,
haben
die jetzt Kinder und
aber die
Schichtdienst und so,
die haben keine Wahl. Ja.
Ne, aber trotzdem einmal kurz für die quasi Gedankenarchitektur.
Okay.
Dann gehe ich hin und überlege mir, was bin ich für ein Typ? Und ja, bin ich eher Morgen, bin ich eher Abendmensch oder bin ich auch irgendwas dazwischen? Und auch da schon mal als Hilfe, man sagt so 50 bis 60, vielleicht auch mehr Prozent, sind einfach irgendwas dazwischen. So. Und die anderen, die teilen sich auf ganz grob hälftig in, ich bin eher der Morgentyp oder ich bin eher der Abendtyp.
Mhm. Was bist du?
Ich garantiert irgendwas in der Mitte. Also ich kann überhaupt nicht sagen, dass. Der Mittagsschlaftyp, genau, das auf jeden Fall. Ich kann überhaupt nicht sagen, dass irgendwie das morgens um 5 Uhr alles total geil ist. Gleichzeitig ist es jetzt aber auch nicht so, dass ich abends um 8 ins Bett gehen muss, weil. Also deswegen, ich habe das mich oft gefragt, ich habe auch diverse Tests gemacht. Das als kleiner Tipp, man kriegt die auch teilweise kostenfrei im Internet, wenn man da mal irgendwie ein bisschen googelt oder ChatGPT fragt. Und
was für Tests? Ja.
Also Tests mit der Frage, was für ein Chronotyp du bist. Und dann musst du Fragen beantworten, wo du dich selber am aktivsten fühlst, zu welcher Uhrzeit zum Beispiel und wie fühlt es sich an, wenn du um 5 Uhr aufstehen musst und dies und das. Und dann kriegt man eine grobe Richtschnur, habe ich mal gemacht, kam genau das raus, ehrlich gesagt, was ich gedacht habe. Ich bin da gefühlt, glaube ich, nichts von beidem, sondern irgendwas dazwischen. So, und jetzt habe ich dann mir überlegt, ne, welcher Typ bin ich? Also setze ich mir als Uhrzeit jetzt eher 5, weil ich vielleicht sogar noch eine Stunde vor den Kindern wach werden will oder, weiß ich nicht, bevor ich irgendwie mir eigentlich den Wecker gestellt hätte. Und von dieser Uhrzeit an, die sollte ich halbwegs gleich lassen. Und mit halbwegs meine ich, jetzt geht es nicht um 5 oder 10 Minuten, aber auch nicht mal eine Stunde mehr, mal eine Stunde weniger. Also wenn ich jetzt quasi mich an meine Schulzeit erinnere und ich musste um, keine Ahnung, 6.30 Uhr aufstehen und dann wusste ich, nee, morgen habe ich erst zur zweiten und stehe dann um 7.30 Uhr auf. Ja, das ist nix. Das wird nicht funktionieren. So, und von da an, von dieser Anker-Uhrzeit des Aufstehens, da rechne ich dann zurück, wie viele Zyklen ich jetzt mache. Wenn ich zum Beispiel 4 Zyklen mache, sind das, also 4 Zyklen à 90 Minuten, sind 6 Stunden, ja. 7,5 Stunden, 3 Zyklen wären, ist auch nicht richtig. 3 sind 4,5 Stunden,
ja.
4 sind 6 Stunden, 5 sind 7,5 Stunden.
360.
Geil. 5 mal 90. Ja.
Also 5 mal 60.
Sind 5,5, sind 7,5 Stunden. 5 Zyklen sind 7,5 Stunden. Herrgott nochmal. So, und dann rechne ich quasi zurück und dann überlege ich mir, wie viele Zyklen will ich jetzt durchlaufen.
Mhm.
Und Beispiel, mit 4 Zyklen, 6 Stunden bin ich erstmal ganz okay gut dabei, würde wahrscheinlich ordentlich auf REM-Schlaf verzichten müssen, deswegen peile ich schon eher so 7,5 an und dann kann ich das super zurückrechnen. Wenn also meine Aufstehzeit 6 Uhr sein soll, dann ist 7,5 Stunden zurückgerechnet, dann sollte ich halt um 10:30 schlafen. So. Heißt aber auch wirklich dann zu schlafen. Also heißt nicht, ins Bett zu gehen, mäßig einschlafen zu können und erst dann irgendwann zu pennen, sondern wirklich halt eingeschlafen zu sein. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie viel Puffer brauche ich dafür noch. So, und wenn man jetzt irgendwie ne, eine moderat gute Einschlafzeit hat, dann ist ja, heißt das ja vielleicht so 10 Uhr ins Bett zu gehen, um 10:30 zu schlafen, 7,5 Stunden zu haben, fertig. Mhm. Und dann ist das ganz prima. Und eine Sache, das war das, was ich eben sagen wollte, als es darum ging, so ein bisschen Raum zu lassen für auch mal, du hast es schön gesagt, für Imperfektionismus.
Ja, fürs Leben.
Wenn ich dann mal ein bisschen später ins Bett gehe, und das fand ich damals, als ich mich mehr mit Schlaf beschäftigt habe, total hilfreich, dann hinzugehen und zu überlegen, okay, ich schaffe es nicht, auf den Zug aufzuspringen von 6 Zyklen als Beispiel und komme heute nicht auf die 9 oder 7,5 Stunden Schlaf. Mhm. Und dann fange ich aber auch nicht irgendwo in der Mitte an eines Zyklus, sondern dann springe ich erst wieder auf, wenn der nächste Zyklus quasi so beginnt, dass ich wirklich diese dann auch 4 Zyklen durchlaufen kann. Also dass ich dann, wenn ich eigentlich um 10 im Bett sein wollte, weil ich um 10:30 schlafen wollte, dass ich dann nicht um 11 ins Bett gehe, sondern dann auch getrost sagen kann, alles klar, dann mache ich heute nur 6 Stunden, mhm, dann penne ich halt um 12, deswegen gehe ich auch erst um 11:30 ins Bett. Mhm. Weil dieser Raum dazwischen dann meistens halt wirklich egal ist. Das ist dann das, wo ich dann nächsten Morgen nicht nach 6 oder 7,5 Stunden aufstehe, sondern nach 7 und es sich möglicherweise echt scheiße anfühlt, mhm, weil ich eben irgendwie so einen unterbrochenen Zyklus habe. Ja. Ganz genau das.
Wie gut schläfst du ein?
Super gut. Also ich kann sensationell einschlafen. Ich kann auch das wirklich ganz viel geübt, deswegen sage ich das gerade so quasi selbstbewusst, auch an diversen Orten einschlafen, also egal, ob ich jetzt im Auto, gerade während der Fahrt, super, nein, aber wenn ich jetzt irgendwie eine lange Reise vor mir habe und mal kurz einen Nap machen will, dann ist das flott, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, bei der Einschlafzeit auch nicht zu flott. Also wir sagen so, bei der Einschlafzeit, wenn das so in einem Bereich ist von 10, 15 Minuten, dann ist das
das
gut.
Wenn es weniger ist, heißt es, dass du eigentlich fertig bist.
Genau, dann kann es auch mal ganz schnell heißen, du bist hier ratze fertig und das jetzt einfach, du bist zu schnell eingeschlafen, du bist also ganz offensichtlich übermüdet. Mhm. So, wenn es dann zu lange dauert, ja, dann ist die Frage, woran liegt das jetzt? Ne? Also wann habe ich es geschafft, irgendwie runterzukommen, auch ein bisschen, ja, das ganze Nervensystem ein Stück weit runterzufahren, mich schlafbereit zu machen? Habe ich jetzt, keine Ahnung, bis kurz vor Schluss noch am Handy gedaddelt und mir irgendwelche brutalen TikTok-Videos angeschaut, die jetzt gerade dann garantiert nicht geholfen haben, um gleich besser einzuschlafen.
Ich glaube, es braucht noch nicht mal, also lass ruhig mal eingehen auf, was beeinflusst das eigentlich, ob wir gut einschlafen können, weil da gibt es auch wirklich viele Sachen, die man machen kann, die auch hilfreich sind. Tatsächlich, Screen soll ganz schlecht sein und zwar unabhängig davon, also sicherlich ein Unterschied, ob ich jetzt einen Rosamunde-Pilcher-Film gucke oder irgendein Gemetzel, was mich noch innerlich unruhig macht. So. Gut, das andere kann dann auch unruhig machen.
Ja. Auf eine
same, but different. Ja. Aber Screen überhaupt und das Licht irgendwie soll einen schlechten Einfluss haben darauf, ob wir gut einschlafen können oder nicht. Ja. Da gibt es jetzt ja auch schon so Brillen, die das irgendwie, was ist es, das blaue Licht rausfiltern.
Mhm. Also es gibt auch Brillen, die gerade blaues Licht geben, quasi oder vermehrt. Das kann dann wieder genau für die andere Idee sein, ne? Dass ich sage, okay, wenn ich morgens irgendwie besser in Gang kommen will, dann sorge ich für eine gesunde Form von blauem Licht. Das ist so wie, finde ich ganz wichtig, gerade Sonnenlicht oder Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und der Blick in Sonnenlicht halt eine super, super auslösende Wirkung hat quasi für mein Aktivitätslevel beziehungsweise dann auch für meine Fähigkeit einzuschlafen. Also wer die Chance hat, morgens aufzustehen, rauszugehen und sich einmal 5 Minuten Sonneneinstrahlung zu gönnen und da wirklich, also reingucken im Sinne von, ich halte mich draußen auf und habe die Sonne im Gesicht, eine sensationelle Möglichkeit. Also kann ich nur sagen, liebe ich, weil passt auch gut, um morgens mit dem Hund rauszugehen und so weiter. Und wenn es so Tage sind wie im Moment, Wahnsinn.
Herrlich, super, ja, gut. Stimmt.
Blaulicht, da genau. Sind wir stehen geblieben.
Nochmal ganz kurz Rolle zurück. Was beeinflusst es eigentlich, ob wir gut oder schlecht einschlafen können? Genau. Also Screen ist eine Sache, nicht nur, weil es uns irgendwie unruhig machen kann, was Inhalte anbelangt, sondern auch einfach, was das Geflimmer so anbelangt. Ne? Essen haben wir gerade schon gesagt, also nicht möglichst viel Abstand zwischen Einschlafen und Essen. Natürlich sollte man nicht so viel Abstand haben, dass man hungrig ist, wenn man im Bett liegt. Das ist natürlich auch total doof.
Ja.
Temperatur sind wir gerade schon drauf eingegangen. So, dann ist Licht total wichtig. Mhm. Nicht nur fürs Einschlafen, auch fürs Durchschlafen. Dass der Raum möglichst so dunkel, wie es irgendwie geht, sein muss, weil das auch die Melatonin-Ausschüttung beeinflusst.
Ja, am Ende können wir uns, wenn wir das einfach runterbrechen, ist das auch eine Frage von quasi Aufmerksamkeit und Co. Wenn ich mich jetzt irgendwo aufhalte, wo weiß Gott, wie viele Lämpchen leuchten, weil jetzt jeder Lichtschalter eine Lampe hat und das Fenster keine Jalousie hat und so weiter und draußen ist eine Straßenlampe etc., dann müssen wir uns das einfach so vorstellen, evolutionsbiologisch irgendwie auch ein Zeichen dafür, da passiert irgendwas und ich muss jetzt hier ein bisschen wachsamer sein, weil es ist jetzt halt eben nicht abgedunkelt. Und deswegen ist natürlich dann klar, Screen Time, so wie du es gesagt hast, oder blaues Licht vom Bildschirm ist eine Katastrophe. Ich persönlich finde aber gerade so, und da würde ich den großen Unterschied machen, der Rosamunde Pilcher Film am Fernseher, ja, den gucke ich mit einer relativ großen, also gut, jetzt vielleicht auch, weil ich kein großer Fan bin, aber mit einer relativ großen Gleichgültigkeit. Und so, man kann schon, finde ich, gleichgültiger Fernseh gucken, als dass man am Handy hängt. Weil das ist dann so, da geht es ja nicht nur darum, dass ich da quasi dranhänge, sondern, keine Ahnung, dann habe ich noch irgendwelche Twitter-Kommentare gelesen oder dann habe ich irgendwelche Schlagzeilen in den Nachrichten gelesen, die negativ sind. Dann hampel ich die ganze Zeit von einer App zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten. Und das ist ja eigentlich die Katastrophe, weil ich dauerhaft aufmerksam sein muss. Ne? Ja, ich werde zugeschmissen mit Information und mit Aufmerksamkeit und daraus entsteht dann wieder die Anspannung und Spannung, die ich daraus generiere. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir haben wollen. Also
ja, oder so die Insta nochmal ganz kurz auf Instagram.
Und habe ich noch ein Like mehr bekommen. Und alleine, was das dann bedeutet, ne, für quasi, ich brauche vielleicht auch da gerade oder strebe nach Bestätigung und so weiter. Da sind wir sehr im Psychologischen. Und ja, das ist nicht gut. Das ist eine Sache, die sollten wir unbedingt irgendwie reduzieren vor dem Einschlafen mindestens mal.
Also ich brauche zum Einschlafen gar nicht so sehr die Likes wie du, Björn. Bei mir, meine Schwäche ist eher, nein, natürlich freut sich ja jeder, ist ja auch so eine, hat ja auch was Bestätigendes, aber nee, ich meinte eigentlich tatsächlich was anderes und zwar dieses Durchsuchten von Reels, das kennen wahrscheinlich viele, nochmal kurz auf Insta und dann bleibt man ja auch schnell mal hängen und dann hast du ja wirklich alle, keine Ahnung, wie lang sie dann sind, ne? 20 ja. bis 90 Sekunden wahrscheinlich. Irgendwie hast du ständig andere Themen, andere Inhalte. Das ist schnell drehen, das beschäftigt uns und das hält uns natürlich auch wach.
Ja,
so. Sehe ich auch so. Ich kann auch besser, wenn ich irgendwas, was jetzt nicht unbedingt ein spannender Krimi ist oder so, irgendwas, was ich gucke, ist für mich auch weniger, hat ein weniger großen Einfluss aufs Einschlafen als sowas. Aber was für mich persönlich viel, viel besser funktioniert, da kann ich mich nur leider auch nicht immer disziplinieren, ist was zu lesen.
Mhm.
Also super zum Abschalten, zum Runterkommen funktioniert für mich persönlich einfach echt, wenn man ein gutes Buch hat, was man liest und das sollte jetzt auch nicht zu aufreibend sein, aber so, ne, das, was, wo man halt, da wird man irgendwie automatisch müde, also ich zumindest.
Ja, also gehe ich total mit, ist auch eine super sinnvolle Möglichkeit, finde ich, weil das halt auch, das hat was Monotones, ne, man weiß, worauf man sich einstellt, man kriegt es auch hin, sich darauf zu fokussieren, im positiven Sinne jetzt gerade, also auch nicht einen dauerhaften Fokuswechsel zu haben von einem Reel zum nächsten, sondern halt eben bei diesem Buch da gerade zu bleiben und das finde ich mega gut und das ist auf jeden Fall eine adäquate Lösung. Ich war damals großer Fan von den ersten Kindle Paperwhite, also quasi die E-Reader mit Hintergrundbeleuchtung, die aber ja sehr moderat ist. Also das ich würde jetzt nicht behaupten, dass das eine schlimme Form von Blaulicht ist, die da strahlt, sondern da ist ein bisschen Licht. Ne? Ja. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, was für ein Licht da drin ist, aber warum ich das gut fand, ist, das bringt halt mit sich, dass man einfach einpennen kann, während man liest. Das Ding geht von selber aus und ich kann halt den Raum schon quasi dunkel haben. Also ich muss nicht noch das Licht ausmachen oder den Platz nochmal wechseln, sondern ja, man pennt einfach ein. Und das am Ende ist es, ob das jetzt, also ich zum Beispiel höre Podcasts abends zum Einschlafen, aber quasi auch fast immer
langweilige dann, oder?
Aber fast immer die gleichen. Und es, also ich wette, es gibt Podcast-Folgen. Ja. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass von der Süddeutschen, der Wirecard-Podcast, da wird es Folgen geben, die habe ich, also ich meine, ernst gemeint, wirklich hunderte Male angefangen, weil die höre ich dann 3 Minuten. Manchmal scrolle ich auch einfach irgendwo random in die Folge. Kenne das natürlich alles schon, finde die Stimmen toll, die Art, das zu erzählen, ist irgendwie sehr monoton im positiven Sinne. Also das keine wechselnden Geräusche und irgendwas. Ja, und dann schlafe ich ein. Und das ist so, dann kannst du einen Timer einstellen, dass das Ding von selber ausgeht, sodass es nicht die ganze Nacht durchläuft. Am Ende, egal, Hauptsache, es bringt irgendwie das System zum Runterfahren. Und ich habe irgendwas, wo ich sagen kann, okay, da kann ich mich jetzt im Zweifelsfall drauf fokussieren, aber halt fokussieren im positiven Sinne, als dass ich ja sagen kann, okay, ich lese jetzt hier ein Buch, ich höre jetzt hier einen Podcast, ich mache vielleicht ein bisschen, also gerade atmen, ne, finde ich eine tolle Sache nochmal, um irgendwie runterzukommen, ein kleines bisschen Atemtherapie, klingt immer so dramatisch, aber halt einfach darauf ein Stückchen zu fokussieren. Es ist nicht umsonst so, jeder, der Kinder hat, kennt das, dass man irgendwie Schäfchen zählt. Zum Beispiel ist vom Prinzip her genau das Gleiche, ne? Oder eine Geschichte erzählt oder was weiß ich was. Und das klappt super gut, weil man halt einfach den Fokus dann hat auf diese sehr monoton erzählte Geschichte und dann springt das nächste Schäfchen und das nächste Schäfchen da drüber und ja, dann kann man super schlafen.
Auch ein guter Trick ist, zu zählen, seine Ausatmer zu zählen. Ja. Nicht das Einatmen. Ja. Das Ausatmen ist schwieriger.
Ja, voll.
Weil das irgendwie kontraintuitiv ist, aber hilft total. Und man muss ständig, wenn man mal versucht, seine Ausatmer zu zählen, guck mal, wie lange es braucht. Und man muss, wenn man sich verzählt, von vorne anfangen. Bis 20 zu kommen, ist gar nicht so leicht.
Ja,
wirklich.
Ja, ja, nee, absolut. Also
und sowas sind so kleine, das sind total. So kleine Dinger, die irgendwie helfen, das System runterzufahren.
Da aber vielleicht auch nochmal, wenn einen das dann anfängt zu stressen, weil man das nicht sofort schafft, weil da gehört Übung zu. Das ist genau wie jede, also man, alle wissen, dass Atmen eine gute Idee ist, egal für was, aber also jetzt in puncto Stressbewältigung. Und wenn ich die Leute dann frage und auch vor allen Dingen mich selber frage, ja, wie oft ich das wirklich grundsolide jetzt gerade durchgezogen habe, dann fällt die Antwort meist kläglich aus. Also das ist dann bei weitem nicht so, und dass man das jetzt irgendwie dann voll durchzieht. Und wenn einen das anfängt zu stressen, auch da, ne, irgendwann wollte ich auch aus dem Thema Atmen eine Wissenschaft machen und dachte so, naja, wie viele Sekunden jetzt einatmen, wie viele ausatmen, was ist dann besser für und so.
Und?
Es ist scheißegal, Hauptsache du atmest, also sage ich jetzt so, ist jetzt wissenschaftlich nicht sauber, aber Hauptsache du atmest länger aus als ein. Also weil das ist halt einfach, hat eine physiologische Auswirkung quasi, dass ich sagen kann, ich ziehe das Ausatmen etwas länger und ob ich jetzt hier 4 und 8 Sekunden mache oder 3 und 6 und wie auch immer oder 2 und noch 1 hinterher ziehe und dann 6 Sekunden ausatme, ja nicht zu kompliziert, gerade am Anfang, das ist das, was ich meine. Also wenn man jetzt versucht, das besser zu machen, dass man nicht aus jedem kleinen Bestandteil, den man hat zum Thema Schlafoptimierung, irgendwie eine Riesenwissenschaft macht. Weil das ist das Gleiche wie mit dem Handy. Ja, ne, der beste Tipp ist, Handy nicht im gleichen Raum. Fair, verstehe ich. Kann ich aber keinen Podcast hören. Wenn mir der Podcast aber hilft, dass ich besser einschlafe, dann bleibt das Handy neben mir liegen und ich bin absolut fein damit, dass es so ist. Jetzt klar, ne, bitte dann nicht die ganze Screentime und durchscrollen und so weiter, aber also ich glaube, der Ratschlag wäre wahrscheinlich, die letzten 2 Stunden vorm Schlafen aufs Ding zu verzichten. Wer das nicht kann, ja, ey, mal mit 10 Minuten einfach mal anfangen und mal dafür zu sorgen, dass man sagen kann, lass es mal weg beim Zähneputzen und so weiter, also beim Bett fertig machen. Und vielleicht machst du noch eine halbe Stunde irgendwas wie ein Buch lesen oder sowas halt, wo du auch sagst, ja, da ist es jetzt weg und da kann ich es auch nicht greifen. Und dann ist das ein guter Beginn.
Für die, die das kennen, dass man im Bett liegt und man kann, wenn man eh so ein bisschen Themen hat mit Einschlafen. Ich hatte das oft, dass ich im Bett lag und dass es mich dann irgendwann, dann war ich nur so in so einem Dämmerschlaf und bin dann irgendwann so gefühlt nach 2 Stunden realisierte ich, verdammte Axt, ich habe immer noch nicht geschlafen. Und das ist so ein Moment, wo man auch mal schnell nervös werden kann, um nicht mehr zu sagen, so leicht panisch auch, weil man dann denkt, was ist denn los? So, warum jetzt? Dann, da kann man sich richtig schön das dann noch mehr vermiesen, das Einschlafen, indem man sich total verrückt macht. Ja. Nachts ist ja, sind ja alle Probleme eh immer schlimmer, ne? Aber so, warum kann ich jetzt nicht einschlafen? Warum habe ich das Problem? Warum ist das irgendwie immer so? Morgen bin ich dann wieder nicht fit, morgen kann ich dann mein Training nicht schaffen und so weiter und so fort. So. Mir hat mal ein Freund einen guten Rat gegeben für solche Momente und das hat mir wirklich total geholfen. Fast der beste Tipp, fand ich. Wenn man mal sowas hat, ist einfach zu akzeptieren und zu sagen, ja, dann ist es halt heute mal eine blöde Nacht. Total wurscht, morgen ist besser. Das klingt so simpel und banal, aber in dem Moment, in dem man es akzeptiert und es schafft, sich jetzt nicht volle Lotte da reinzusteigern, ist schon ganz viel geworden. Und was auch hilft, wenn man jetzt wirklich lange wach liegt, auch, also Teil 1 ist zu akzeptieren und dann aber vielleicht auch einfach wirklich nochmal kurz aufstehen und sagen, okay, und dann mache ich jetzt einfach mal, setze ich mich nochmal auf die Couch und mache jetzt vielleicht nicht Insta, sondern versuche mal irgendein lesbares Buch zu lesen, was mich irgendwie beschäftigt und trotzdem irgendwie runterkommen lässt. Und dann versuche ich es nochmal. Und dann geht es irgendwie meistens besser. Aber ja.
Komm. Ich finde das mega gut, was du sagst. Und ich würde das noch ergänzen wollen. Wo ich immer Schwierigkeiten mit habe, ist so diese Idee, dass du dich abends nochmal hinsetzt und irgendwie, weiß Gott, wie reflektierst. Also ist ja so Journaling als Beispiel. Ne? Ich schreibe nochmal auf, was bewegt mich jetzt gerade und was geht in meinen Gedanken vor und so weiter. Ist ein gerne gut gemeinter Tipp. Ich persönlich finde immer, macht auch manchmal Türen auf, die ich nicht mehr unbedingt aufgemacht haben will, direkt vorm Schlafen. Ne? Also nochmal drüber zu wälzen, was waren jetzt eigentlich die großen Probleme des heutigen Tags und was hat jetzt eigentlich nicht geklappt und wofür sollte ich eigentlich dankbar sein? Ist aber jetzt gar nicht so, dass ich weiß Gott wie dankbar bin. Tue ich mich ganz schwer mit.
Mal zu reflektieren, dass es eigentlich ein ganz schön bescheuerter Tag war.
Ja, und was, also das bringt ja automatisch mit sich so auch vielleicht Grundsatzfragen, die total wichtig sind, sie zu adressieren. Aber vielleicht lieber gerne auch über den Tag verteilt. Also das ist was für mich, wo ich denke, deswegen so wichtig, und wir waren eben kurz beim Mittagsschlaf, das ist vielleicht eine Form davon, aber immer auch mal wieder über den Tag verteilt, sich Pausen zu gönnen, in denen man mal in Ruhe nachdenken kann. Ja, nicht muss, aber kann.
Da würde ich gerne noch was ergänzen. Nicht nur das, um zu reflektieren, sondern auch, um runterzukommen. Weil wenn wir nämlich den ganzen Tag, das ist nämlich oft das Problem, was viele dann auch haben, die nicht gut einschlafen können, ist, wenn man den ganzen Tag unter Vollstress steht und wirklich von einem Meeting ins andere, vom einen Call ins andere, dieses Ding, sich mal so kleine, einige sprechen von Mikropausen, also von ganz kleinen, kurzen Pausen, das kann, und das kann wirklich jeder, das kann das kurze, ich gehe mal irgendwie, ich gehe für 5 Minuten um den Block oder selbst wenn man mal Hände waschen geht, einfach mal kurz ein paar Züge tief ein- und ausatmen und einmal so das Nervensystem ein bisschen runterfahren. Wenn man das irgendwie hinkriegt oder versucht es hinzukriegen über den Tag verteilt, ab und zu mal sich so ganz kurze Momente rauszunehmen, das hat einen ganz großen Einfluss auf den Gesamtstress, den wir so in uns haben. Und dann ist es leichter, auch abends runterzufahren. Aber wenn ich den ganzen Tag unter Volllast fahre mit allem, was ich mache und abends um 10 versuche, das erste Mal irgendwie ein bisschen zu entspannen, dann ist es wahrscheinlich auch nicht eine ganz große Überraschung, dass es schwierig sein kann, dann Ruhe zu finden.
Weswegen ich dann zum Beispiel, und das ist der große Vorteil hier von allen Hörern quasi,
Und Hörerinnen,
so eine angenehme Form von Sport dann am Abend, ne, kann dann super dabei helfen, weil das kann ja, also das hat natürlich eine muskuläre Spannung, die das mit sich bringt, aber das kann ja auch für eine Entspannung dann sorgen einfach, ne? Da kann man, also deswegen finde ich, bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, was so Sport am Abend angeht. Klar, ich würde jetzt auch sagen, es jetzt jeden Abend die hochintensive Einheit zu machen, eine halbe Stunde vorm Schlafversuch, ja, das ist natürlich nicht optimal. Aber jetzt irgendwie zu sagen, so ich setze mich jetzt nochmal 2 Stündchen aufs Rad und gehe nochmal noch ein Rad fahren, weil es jetzt noch hier lange hell ist und so weiter. Ja, cool, super.
Ja, aber also, es kann auch schon echt ein Spaziergang an der frischen Luft nochmal kurz sein. Oder es kann auch, was auch gut ist, und es gibt auch so Evening Stretch, also einfach nochmal ganz kurz, das kann auch was Entschleunigendes haben.
Also, oder der Mittagsschlaf, ne? Hier, du sprichst mit dem großen Verfechter des Mittagsschlafs im Durchschnitt jeden zweiten Tag mindestens.
Wie lang?
So lange, wie ich will. Also ich habe für mich irgendwann festgestellt, dass ich am besten damit fahre, dass ich das einfach laufen lasse. Also ich stelle mir einen Wecker, so quasi irgendwie Worst Case, da müsste ich wach sein, den brauche ich aber nie. Okay. Also und dann weiß ich...
Was ist das dann so ungefähr, wie lang?
Ja, irgendwas zwischen, also wenn ich wirklich müde bin, weil die letzten Tage vielleicht nicht ganz leicht waren, dann wird so, dann geht es auch mal Richtung einer Dreiviertelstunde vielleicht maximal. Mhm. Heute war zum Beispiel... Ja, ich würde es nennen, einen erweiterten Nap, so 20 Minuten ungefähr. Also ein normaler Nap wäre ja eher so, dass witzigerweise irgendwie der Ring das nicht mehr erkennt, weil der so kurz ist, der Nap. Aber gleiches Spiel heute waren so, ich würde sagen 20 Minuten, aber dann schlafe ich kurz einmal ein, bin dann wieder wach, dann trinke ich einen Kaffee, das ist der letzte Kaffee dann am Tag, das ist dann meist so um 12 ungefähr. So, und dann ist alles mega und dann ist der Nachmittag so viel angenehmer und dann ist die Pause da gewesen und dann geht es einem besser. Und
auch das ist ein wichtiger Punkt, den Nap. Naps sind total gut, aber nicht mehr um 17 Uhr. Also nee, genau, möglichst wirklich irgendwie in die erste Tageshälfte packen.
Also ist auch eine Frage von Typ, ne? Also wenn du jetzt quasi der Abendtyp bist, der dann abends noch Bock hat, 2-3 Stunden irgendwie in welcher Form auch immer produktiv zu sein, weil du schläfst eh erst um 12 abends, also nachts. Ja, dann kannst du ja vielleicht auch um 16 Uhr noch einen Nap machen, weil sich das ausgeht dann und es passt zu deiner Zirkadianrhythmik. Aber genau, also ich könnte es jetzt nicht, weil ich aber auch morgens wirklich immer früh aufstehen möchte und muss. Mhm. Und dafür kommt aber der Mittagsschlaf auch dann echt früh, wenn so ein kleines Tief ist. Und ganz ehrlich, also ist oft genug so, dass ich den nicht brauche. Also ist dann nicht so, dass ich das mache, weil ich todesmüde bin, sondern mir denke, cool, das ist jetzt hier meine Pause.
Ja, super.
Und dann lege ich mich hin und dann geht es mir danach bedeutend viel noch besser als
für gewöhnlich eh. Wenn man es kann, perfekt. Ja. Björn, wann gehst du heute schlafen?
Mal kurz überlegen, ob heute Abend noch irgendwas ansteht, aber ich glaube nicht. Und deswegen ist immer eigentlich die gleiche Zeit. Also ich habe für mich festgestellt, 7:37 Stunden, das wird mir am häufigsten angezeigt, wenn es mir richtig gut geht nächsten Tag. Plus, minus, 2 Minuten. Aber wirklich, also diese 7,5 Stunden, ich glaube absolut an dieses Zyklending. Und ich würde sagen, diese 90 Minuten, die treffe ich sehr gut. Und jetzt lassen wir die Messungenauigkeit quasi der Gadgets, die ignorieren wir jetzt an der Stelle. Und weil ich morgen um 6 Uhr auf jeden Fall aufstehen werde, halt entsprechend will ich um 10:30 schlafen. Und dann, also deswegen war das eben mein Beispiel. Ich kann mich da ganz gut reinversetzen. Ja, und deswegen gehe ich ins Bett ungefähr um, ja, vielleicht so ungefähr um 10, würde ich sagen. Ich schlafe sehr gut ein, deswegen mache ich mir da keine Sorgen.
Sehr
und dann,
gut.
Genau, klappt das dann mit dem Aufstehen.
Sleep well.
Du auch.
Und bis bald mal wieder.
Vielen Dank.
Ciao. Ciao.
Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonniere uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.